Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Heute geht die Buchmesse in Leipzig zu Ende, die traditionell den Autor in den Mittelpunkt stellt. Dort wurden nicht nur 100.000 Titel präsentiert, davon 20.000 Neuerscheinungen. Leipzig war und ist auch ein riesiges Lesefest. Unter dem Titel Leipzig liest gab es über 2.800 Veranstaltungen an 365 Orten. Die Buchbranche selbst hatte zu Beginn der Messe ein leichtes Umsatzplus vermeldet. Doch die eigentliche Herausforderung liegt im digitalen Wandel der gesamten Branche, etwa für den Buchhandel vor Ort. Bestellplattformen im Internet wie der Versandriese Amazon könnten zur Bedrohung auch für die Buchläden in Deutschland werden. Auch deshalb hat Gottfried Hornefelder, der Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, in seiner Eröffnungsrede in Leipzig die Buchhandlungen als Weltmeister im Bestellservice, als Onlinehändler mit stationärer Kompetenz, als Fundgrube für jedes Buch gelobt und vor der Monopolisierung auch literarischer Inhalte durch die Großkonzerne gewarnt. Hören Sie Gottfried Hornefelder über den E-Commerce im Buchhandel und den Wandel im Kauf- und Leseverhalten im Gespräch mit Karin Fischer. Gottfried Hornefelder, die Leipziger Buchmesse hat für das jährliche Lesefest, das sie ja auch immer ist und sein will, ebenso viele Orte wie das Jahr Tage hat, nämlich 365. An 365 Orten in der Stadt wird 4 Tage lang vor allem vorgelesen. Auch die Lit Cologne geht an diesem Wochenende zu Ende und auch sie ist ja so eine Art Mega-Buch-Event, in dem vor allem die Autorinnen und Autoren im Mittelpunkt stehen. Was sagt das eigentlich aus über die Lesekultur in diesem Land?
Als ich gestern von Köln mit dem Wagen nach Leipzig fuhr, fuhr ich südlich um das Sauerland herum und auf der Höhe von Gießen hörte ich im WDR, dass die Lit Cologne das größte Lesefest, ich denke, das sagte man, Europas sei. Und, ich fuhr weiter. Es dauerte keine 5 Minuten, dann hatte der Sender sich geändert und statt des WDR war der MDR da. Und dann hörte ich, dass in Leipzig das größte Lesefest Europas stattfand. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wenn die Masse und die Quantität das Signal ist, dass sich Städte wie Köln oder Leipzig oder Institutionen messen, was das angeht, was sie für die Literatur tun, dann Gnade der Zukunft. Denn ich hatte immer den Eindruck, Literatur hat was mit Qualität zu tun und nicht mit Quantität.
Und nicht mit Quote, aber in der Tat ist natürlich, hat sich da schon auch was verändert. Also zum Beispiel klagen Pädagogen ja regelmäßig, es werde den Kindern zu Hause zu wenig vorgelesen, aber Erwachsene stürmen in der Tat Veranstaltungsorte mit Schriftstellern, die eigentlich nichts anderes vorhatten, als über das geschriebene Wort zu wirken. Was hat diese Entwicklung zum Event, von dem wir jetzt reden, bewirkt?
Naja, ich kann ja verstehen, dass Menschen, die Bücher lesen, gerne auch mal ohne Medium mit dem Autor zusammentreffen, um ihn direkt zu sehen oder um ihn zu hören. Wenn das dann ausartet, dass ein Autor gar nicht da ist und ein berühmter Schauspieler liest, frage ich mich schon eher, was soll das Ganze, warum liest er nicht ein Buch? Aber dann frage ich meine Frau und ich bekomme gesagt, es ist doch leichter, zuzuhören, wenn jemand einem etwas liest, als wenn man selber liest. Lesen ist eine anstrengende Geschichte, weil man sie auch so einsam mit sich selbst machen muss. Das ist schwierig. Ich kann das verstehen.
Es hat sicherlich auch etwas mit dem veränderten Markt zu tun. Wir kennen das doch aus der Musikbranche, dass in dem Moment, in dem sozusagen alles immer billiger und überall verfügbar im Netz vorhanden ist, dieses Live-Spektakel eben immer wichtiger wird. Wo wir in diesen wahnsinnigen Produktionen im Bücherdschungel die Orientierung verlieren, da braucht es vielleicht den Körper des Autors und seine Stimme, um diese Art von Echtheit herzustellen.
Naja, also ob das die Echtheit herstellt, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube auch, dass sie ein anderes Ergebnis bekämen, wenn sie wirkliche Leser von Büchern fragen würden, weshalb sie das lesen. Die geben ihnen andere Antworten, als das, was Sie jetzt als Markt bezeichnen oder als Eventkultur oder weiß ich was alles. Ich bin da höchst skeptisch, ich halte mich da sehr zurück und ich glaube, das wird auch in ein paar Jahren schon wieder anders sein.
Ich nehme an, Herr Hornefelder, Sie wären auch skeptisch, wenn ich die Buchhandlungen, zumindest die großen, als Eventbuchhandlungen bezeichnen würde, die nämlich Lilifee-Mäppchen und Tassen ebenso verkaufen wie Bücher. Das ist sozusagen, um in unserem vorherigen Bild zu bleiben, die andere Seite, also die Live-Seite dessen, dass der Kauf von Büchern heute sehr einfach und individualisiert stattfindet, nämlich sozusagen per Online-Klick.
Ja. Und die Bequemlichkeit geht so weit, dass sich Leute in Buchhandlungen Bücher angucken, um sie dann bei Amazon zu bestellen und sich nach Hause liefern lassen zum gleichen Preis. Das ist ein Zeichen unserer Gesellschaft, die selbst die Transaktionskosten nicht mehr wahrhaben will, die damit verbunden sind, dass man sich stationär an einem bestimmten Ort beraten lässt und ein Buch kauft. Von diesem Schnickschnack, von dem Sie eben sprachen, in den großen Buchhandlungen mal ganz abgesehen.
Vielleicht eine Zahl dazwischen. Das Geschäft mit E-Books hat sich im Jahr 2012, so lese ich, verdoppelt von 1% auf 2%. Der Anteil des Internetverkaufs am Gesamtumsatz von Büchern und Zeitschriften beträgt aber schon 15%.
Was soll uns das denn sagen?
Das frage ich Sie. Ist das gefährlich? Was soll uns das sagen?
Mir sagt das überhaupt nichts. Die Frage, wie viele Prozent im Augenblick jetzt dort über ein anderes Medium laufen oder auch nicht, sagt doch nichts über die entscheidende Frage, welche Inhalte werden denn da transportiert. Für mich ist viel wichtiger, wenn ich höre, dass ein Amazon-Kunde eines E-Books dort sich an die Bücher halten muss, die Amazon ihm vorschreibt. Und dann revoltiere ich und sage, die Freiheit von Büchern und meine Wahl des einzelnen Buchs ist doch das Entscheidende, was ich als Leser brauche. Alles andere muss ich Ihnen sagen, 16% und 2%. Bisher sind alle Prognosen in diese Richtung falsch gewesen und dieser Markt, der baut sich jetzt erst auf und heutzutage eine Auskunft darüber zu geben, was unsere Menschen in 5 oder 10 Jahren lesen, ob sie also auf dem E-Reader ihre Bücher lesen und welche Bücher und welche sie im Papier lesen. Ja, du lieber Gott, wer soll das denn sagen?
Sie haben Gottfried Hornefelder in Ihrer Rede zum Auftakt der Leipziger Buchmesse darauf hingewiesen, dass es diese Art von Monopolisierung des Buchgeschäfts und von einem solchen reden wir ja auch durch den Großkonzern Amazon oder durch Google gibt. Ist das nicht zum Beispiel eine tatsächliche Bedrohung der Buchhandelslandschaft in Deutschland?
Monopole dieser Art, wenn sich welche herausbilden, jetzt sind in der Tat bedrohend und davor habe ich gewarnt. Ich habe gesagt, wir müssen schauen, dass wir nicht abhängig werden von solchen Monopolen, sondern dass wir vom Autor angefangen, über den Leser, über den Nutzer von Büchern, die Freiheit bewahren, uns jederzeit an jedem Ort mit den Informationen und Büchern versorgen zu können, die wir möchten. Und wie gesagt, bei Amazon, um das Beispiel nochmal zu sehen, ist nach dem, was man mir sagt, das nicht gegeben.
Sie sprechen die Freiheit des Lesers an, sich die Bücher auch auszusuchen, die er aussuchen will.
Ja, ich will ein Plädoyer für die Freiheit hier halten, für die Freiheit der Auswahl dessen. Und das muss auch heißen, dass der Vertrieb von Büchern, dass der frei sein muss. Und das ist mir, solange man mir nichts Neues erzählt, bei dem alten Buchhandel, der über Verlage und Buchhandlungen das vertreibt, am ehesten noch gegeben. Ich fühle mich als Leser, und ich glaube, viele andere Millionen tun das auch, bei diesem alten Buchhandel, über den man sagen will, was man will, fühle ich mich sehr wohl.
Sie haben vorher aber die Gefahr heraufbeschwört, dass wir mit Büchern umgehen wie mit Waschmaschinen. Wir lassen uns im Laden beraten und kaufen sie dann dort, wo sie 100 € oder im Fall von Büchern 2 € eventuell billiger zu sein scheint. Ja. Es ist eben genau der Bequemlichkeitsfaktor. Ja. Ja. Was haben die Buchhändler in Deutschland, dieses dichte Netz an wirklich hervorragend ausgebildeten, beratenden Menschen, was haben die dem entgegenzusetzen? Schnäppchenmentalität und der Bequemlichkeit der Menschen, die ja nicht aus Geiz Bücher bei Amazon bestellen, sondern weil sie das zum Beispiel auch noch um Mitternacht tun können?
Das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Das ist die entscheidende Frage. Ich weiß da auch keine Antwort drauf. Nur diese Bequemlichkeit, diese Art und Weise, mit Kultur umzugehen, sich sozusagen von Kultur bedienen zu lassen. Kultur aber nicht etwas zu verstehen, was man selbst mitgestalten muss und ändern muss und wo man etwas für tun muss. Das halte ich für eine ganz entscheidende Entwicklung in unserer Gesellschaft. Und die gilt es sehr genau zu beobachten. Und darauf müssen wir eingehen. Und diese Frage ist viel wichtiger als die Frage, wie viel Prozent der Menschen über E-Book lesen oder im Papierbuch. Verleger machen beides. Und beides haben Inhalte. Und das kann ich auswechseln. Aber diese Befindlichkeit meiner Leser, meiner Kunden, die kann ich nicht ändern. Und die ändert sich im Augenblick. Also Ihre Frage, wenn ich das so sagen darf, ist die zentrale Frage. Ich kann Ihnen aber keine Antwort geben.
Die Bedürfnislagen ändern sich, die Einkaufsmentalitäten ändern sich. Sie sprechen als Chef des Börsenvereins des deutschen Buchhandels ja tatsächlich auch mit all diesen Menschen, die Buchhändler sind, und diskutieren diese Probleme seit Jahren. Wie sind da die Problemlagen? Wie verlaufen die Fieberkurven? Wie bedroht fühlen die sich?
Nicht einheitlich. Das wird sehr unterschiedlich aufgenommen. Das ist eine Frage der Größe von Händlern. Das ist eine Frage der Gründe, weshalb Händler dieses Metier betreiben. Mit wem sie sprechen, bekommen sie eine andere Antwort. Also da gibt es keine generelle Linie, auf der man sagen kann, so begegnet der stationäre Buchhandel in Deutschland dem neuen Angebot sozusagen des E-Commerce. Das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Ich glaube allerdings, dass dieser kopernikanische Gegensatz, wenn ich das mal so nennen darf, zwischen diesen beiden Arten, vertrieblich zu Inhalten, zu Büchern zu kommen, dass der sich in ein paar Jahren schon wieder aufgehoben hat. Das wird keine Auseinandersetzung sein von der Art, dass man sagt, das eine substituiert das andere. Das war immer schon so, wenn neue Medien kamen. Man hat immer gesagt, das eine Medium wird das andere totschlagen. Und das ist nie der Fall gewesen, sondern das Ergebnis war immer, dass beide Medien gleichzeitig genutzt wurden.
Ja, diese Geschichte kennen wir. Ich finde es aber trotzdem bezeichnend, wie der Buchhandel zum Beispiel mit dem Medium E-Book umgegangen ist, nämlich eigentlich sehr spät und dann auch in einer Variante, die den Kunden nicht wirklich ernst genommen hat. Da gab es zum Beispiel vor Jahren schon die Vorschläge, ja, man könnte ja ein E-Book im Laden kaufen und sich dann dieses elektronische Teil dort selbst abholen mit einem Stick, um es zu Hause auf seinen Rechner zu laden. Das ist kein wirkliches Geschäftsmodell gewesen, nehme ich an.
Also dieser Vorwurf, den Sie dem Buchhandel da machen, den erkenne ich nicht an, weil er den Blick nur vom Handel her hat. Dass das zu spät ist und nicht früh genug war, stimmt nicht mit der Wirklichkeit überein. Denn die andere Seite, diejenigen, die die Inhalte zur Verfügung stellen, das sind die Verlage, die sind seit Jahren dabei gewesen und haben eine gewaltige Datenbank von Inhalten aufgebaut, genossenschaftlich, alle Verlage und Buchhandlungen zusammen. Da ist im Hintergrund viel getan worden. Das steht heute schon zur Verfügung. Und das hat einen Vorteil gegenüber allen anderen Angeboten, die von außen, vor allen Dingen die global auf uns zukommen. Das sind Angebote, die die Möglichkeit offen lassen, dass jeder Autor und jeder Verleger darüber bestimmen kann, wer darf an welchen Inhalt heran und an welchen nicht. Und das ist, wie gesagt, aufgebaut und das wird jetzt angeboten. Und da ist der Buchhandel durchaus sehr weit und sehr weit vorne. Was in den Medien im Augenblick besprochen wird, das sind diese Handelswaren. Und jeder sagt, ja, wieso hat denn nicht schon jede Buchhandlung in Ibbenbüren, wieso kann man da nicht längst alle E-Reader kaufen? Erstens kann man es mehr, als man glaubt. Und zweitens ist die Frage nicht sehr entscheidend.
Das stimmt, aber wir können es trotzdem noch mal an einem positiven Beispiel machen. Sie haben ja das Modell erwähnt, wir können es auch namentlich nennen. Es gibt zum Beispiel Libreka, eine Datenbank eben vor allem für deutsche Bücher.
Von der habe ich gerade gesprochen.
Genau. Jetzt haben sich große deutsche Buchhändler-Konkurrenten zusammengeschlossen, nämlich Thalia, Weltbild, Hugendubel und Bertelsmann, um die Vormacht von Amazon zu stoppen, mit einer Plattform, die sich Tolino nennt. Welche Chance räumen Sie dem ein und wie funktioniert das genau?
Also ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, wie dieses Tolino funktioniert. Ich kann nur beobachten, wie Sie auch, dass eben drei sehr große Buchhandelsunternehmungen zusammen mit der Telekom eben dieses Tolino jetzt in die Welt gerufen haben. Und Sie können davon ausgehen, dass, da bin ich ziemlich sicher, dass sich das auch verbreitet und dass das auch im mittleren und kleineren Buchhandel sehr wahrscheinlich genutzt wird und angeschlossen wird. Man wird da verhandeln, wer da alles mitmachen kann oder nicht. Ich bin da zuversichtlich, dass das eine Lösung werden kann, die, sagen wir mal, nationalen Charakter hat zumindest. Und wenn es dahin käme, das würde ich mir wünschen, dann ist das auch ein Modell, was in der Tat die Möglichkeit hat, den ganz großen Paroli zu bieten.
Und ich fand sehr bemerkenswert, dass Sie vorher erwähnten, dass in so einem Fall tatsächlich Verleger und Buchhändler zusammenarbeiten und sich solidarisch erklären. Denn normalerweise würde man sagen, Verlage wollen Bücher verkaufen und die Vertriebswege dabei sind ihnen relativ wurscht. Das heißt, ob dann beim Siegeszug zum Beispiel eines E-Books der Buchhandel geschreddert wird oder nicht, das kann dem Verlag ja egal sein. Aber das scheint eben in Deutschland so nicht der Fall zu sein.
Nein, das ist deshalb nicht der Fall, weil es der größte Unfug wäre, den die Verleger machen könnten. Sie sind auf den stationären Buchhandel nach wie vor vielen Jahren auch, angewiesen. Und es ist einfach der beste Weg, zum Kunden zu kommen. Also es kommt mir fast etwas einfältig vor, wenn man sich jetzt vormachen würde, naja, nachdem man jetzt nun Digitalbücher bestellen kann, kommen die ja nun ins Haus. Die müssen ja auch körperlich ins Haus kommen. Und da gibt es auch irgendeinen Lieferanten, ob das nun die Post ist oder wer auch immer, der dieses Buch nach Hause bringt. Nicht? Also insofern, Verleger sind da, glaube ich, ein bisschen weitsichtiger, als man glaubt.
Und die Buchhändler sind wahnsinnig schnell, weil natürlich können sie heute um 17 Uhr ein Buch bestellen und es am nächsten Tag um 10 Uhr abholen.
Das ist der Vorteil in Deutschland, dass natürlich diese Hintergrundlogistik so ausgebildet ist wie in kaum einem anderen Land. Ja.
Ich möchte auch gar nicht auf dem Thema rumreiten, Herr Honnefelder, sondern Sie fragen, wenn Sie über Literatur und deren Macht und Kraft und Fantasie reden wollen, dann sollten wir sprechen über eine Initiative, die jetzt auch auf der Leipziger Buchmesse gestartet wurde. Von der deutschen Buchbranche eine Kampagne, deren Slogan heißt Vorsicht Buch. Das klingt ein bisschen wie Vorsicht Auto, soll aber ungefährlich sein, habe ich gehört.
Naja, also das sind so die Kreationen von Agenturen, die sich oft etwas schockierende Slogans oder auch Bilder oder auch Sätze einfallen lassen, damit man Aufmerksamkeit erregt. Hier geht es um schlichtes Marketing, hier geht es darum, Aufmerksamkeit zu finden für das Buch und darauf aufmerksam zu machen, dass alles das, was um das Buch herum lebt, nicht so alt ist, wie viele es machen, weil sie sagen, die digitale Welt ist ja viel moderner, sondern dass es umgekehrt ist, dass diese Buchwelt die eigentlich moderne Welt ist, die die Töne, in denen wir in Zukunft leben, macht und alles andere muss sich danach richten.
Die Buchwelt ist eine Welt, die unsere spiegelt einerseits, die uns verführen kann, andererseits die fantastische Welten entwirft zum dritten und die natürlich zurückblickt in die Historie ganz stark zum vierten. Wenn wir all das zusammennehmen und aber auch uns der Tatsache tatsächlich stellen wollen, dass diese Gegenwart eine sehr zersplitterte ist, mitsamt ihren Unterhaltungsangeboten und vielfältigen Medien, Gottfried Honnefelder, was kann dann sozusagen für das Lesen in der Ecke noch ins Feld geführt werden?
Denken Sie mal daran, was passiert, wenn Sie in einer Buchhandlung an der Kasse ein Buch gekauft haben und haben dieses Buch mit nach Hause genommen, haben es aufgeschlagen und dann haben Sie eine Stehlampe angemacht und sich in einen Sessel gesetzt und haben angefangen zu lesen. Nach 2 oder 3 Minuten kann etwas sehr Eigenartiges entstehen, dass nämlich der Inhalt dieses Buches Sie so wegnimmt von dieser Situation, in der Sie sich befinden, Sessel und Lampe und kurz vorher noch Buchhandlung und Kasse, und Sie sind plötzlich in einer anderen Welt drin. Was passiert denn da? Das ist doch ein eigenartiger Transformationsvorgang, den man nicht unterschätzen darf. Inhalte sind es, die die Welt bewegen. Und die Frage, ob wir das auf Bits und Bytes lesen oder auf Papier, ist nebensächlich, gemessen daran.
Und es ist ja auch das Schöne, dass sich unser Gehirn die dazugehörigen Bilder, und jetzt ganz bewusst im Gegensatz zum Fernsehen, selber bastelt und selber basteln darf. Man sagt ja oft, die amerikanische TV-Serie ist sozusagen das, was im 19. Jahrhundert der Roman war. Das ist das große Gesellschaftsepos und kein anderes Medium ist in der Lage, das noch zu liefern. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, ob die deutsche Literatur ist voll von mehr oder weniger rückblickenden kleineren Familiengeschichten und so. Aber wie Sie sagen, die Fantasie des Lesers, das ist sein eigener Kopf.
Ja, wir lernen doch von den Hirnforschern, dass unsere Kleinkinder im Alter von bis zu 3 Jahren in der Anlage ihrer neuronalen Systeme, ihrer Zellen, das, was das Hirn sozusagen hergibt zum Reden und zum Denken, dass das so groß bleibt im 3. Jahr, je mehr es gefordert worden ist. Mit anderen Worten, das ist das, was Sie ja meinen. Je mehr ich mich selber fordere, und aktiv etwas tue, zum Beispiel lese oder Ähnliches, umso mehr bleibt sozusagen mein eigener Organismus präsent und groß und kann sehr viel mehr von dieser Welt erfassen, als wenn ich den da in Ruhe lasse, nicht?
Was bedeutet das? Wir müssen die frühkindliche Anregung durchs Lesen stärker in Blickpunkt rücken.
Nein, ich wollte jetzt nicht das Gespräch auf dieses Problem verlagern. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das Anschauen von Soaps eine angenehme Sache ist und man sich dabei vielleicht erholen mag. Ich tue das zum Beispiel sehr gerne. Aber als Anregung sozusagen für mich selbst, für mein Leben, zu überlegen, wie komme ich weiter, was erkenne ich, hilft das relativ wenig.
Ich glaube, Herr Hohenefelder, wir stehen beide auf der gleichen Seite, nämlich auf der Kultur. Ich will trotzdem noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Der deutsche Haushalt kauft 2 Bücher im Jahr. Das hören wir immer in den Bilanzen. Das eine davon ist ein Kochbuch, das andere wird möglicherweise verschenkt. Die Gruppe der Leser wird doch tatsächlich auch mit den ganzen neuen Medien kleiner. Oder liege ich da falsch?
Nein, Sie liegen da vollkommen richtig, aber Ihr Bild mit dem Wasser und dem Wein stimmt nicht ganz, denn diesen Wasser und den Wein unterscheide ich genau wie Sie. Mir ist das auch klar, dass das Problem, was das Lesen angeht und was die Kultur angeht und was unseren Umgang mit diesen Dingen angeht, dass das im Augenblick zurückgeht. Aber es lohnt doch nicht, wenn wir einem Kulturpessimismus nachgeben und nicht daran glauben, dass wir eigentlich mit diesen Inhalten auch unsere Zukunft gestalten können. Also da denken Sie nicht anders drüber als ich auch.
Also schätzen wir die 40 Besucher einer Buchhandlung ums Eck genauso hoch ein wie die Millionen Leser von Harry Potter, die sozusagen auch unserer Buchbranche den Umsatz bringen.
Wie kämen wir dazu, den einen Leser vom anderen zu unterscheiden und einen höher einzuschätzen als den anderen? Nein, jeder hat individuell ja seine Vorstellung, wie er liest und was er da liest. Wir können das nicht jetzt unterscheiden, können sagen, das ist gut und das ist weniger gut oder das ist kulturell hochstehend und das weniger.
Zum Schluss, Herr Hohenefelder, vielleicht noch eine Frage. Wir haben viele Themen noch nicht angesprochen, die wir diskutieren könnten. Zum Beispiel die Diskussion um eine Neugestaltung des Urheberrechts. Ich möchte Sie ganz allgemein fragen, was sind denn für Sie die größten Herausforderungen der nächsten Jahre beim Thema Buch?
Sie haben es gerade genannt. Ich halte die Neugestaltung des Urheberrechts für die digitale Welt und die Tatsache, dass die Politik uns sehr alleine lässt für den wichtigsten Punkt, an dem wir im Augenblick arbeiten müssen. Wenn wir nicht bald Gesetzgebungen bekommen, die uns Rahmen für den Umgang mit diesen Dingen geben, dann zerstören wir an unserer gewachsenen Kultur etwas, was wir eigentlich mit hinübernehmen müssen in die Zukunft.
In den Kulturfragen hörten Sie den Vorsteher des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Gottfried Hohenefelder, über die Buchbranche in Zeiten des E-Commerce im Gespräch mit Karin Fischer.